Ja, guten Tag allseits. Wir haben das letzte Mal begonnen, uns mit der Frage Atomenergie auseinanderzusetzen. Und zwar Atomenergie als ein Beispiel von Technik, die das eine oder andere Problem löst, aber viele Probleme schafft. Und daher unter dem Titel Problem Multiplikator bei mir geführt wird. Ich habe ja einleitend schon erzählt, dass ich mich jahrzehntelang mit dem Thema beschäftigt habe, beginnend in meiner Tätigkeit im Kernforschungszentrum, wo ich im Strahlenschutz tätig war und wo mir aufgefallen ist, dass man mit einer unglaublichen Fortschrittseuphorie da unterwegs ist. Es war ja wirklich, damals war Atom so ein Euphemismus. Atom war so ein Synonym für super und großartig. Und die Atomtechniker waren natürlich die bewunderte Elite überhaupt. Aber um die gesundheitlichen Probleme hat man sich eigentlich viel zu wenig gekümmert. Und das war dann für mich der Grund, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und meine Hauptsorge war eben die unvermeidliche Steigerung der Strahlenbelastung der Bevölkerung durch Atomprogramme. Und ich habe Ihnen das letzte Mal ja auch erzählt, dass die prominenten Atomkraftbefürworter immer so getan haben, na ja, es gibt ja da die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission und dort sitzen die besten Strahlenmediziner und Strahlenbiologen und wenn die jetzt Grenzwerte empfehlen, dann ist es sicher und an denen gibt es sozusagen nichts herumzumäkeln. Ich habe Ihnen dann eben auch erzählt, weil man sich die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission, ICRP, genau angeschaut hat, hat man gesehen, es ist ganz anders. Man kennt sich noch viel zu wenig aus, welche Langzeitfolgen eine erhöhte Strahlenbelastung hat. Aber man bekennt offen, dass diese Grenzwerte wichtig sind, damit man Atomenergie betreiben kann. Und die Kommission hofft, dass ihre Empfehlungen also erstens einmal den Atomenergieprogrammen der Zukunft einen ausreichenden Spielraum machen. Also das war sozusagen das Erste. Ich bin dann, 1972 war das, auf etwas gestoßen, was genau zeigt, wie die Einstellung des Strahlenschutzes auch war. Da gibt es die Zeitschrift Health Physics. Das ist eine amerikanische, die Fachzeitschrift der Health Physics Society, der Strahlenschutzgesellschaft. Und der damalige Direktor hat in einer Ausgabe dieser Zeitschrift im Editorial unter dem Titel The President's Message hat er ungefähr Folgendes gesagt. Dieses Jahr war ein Meilenstein in der Entwicklung der zivilen Atomwirtschaft und das ist etwas, eine Technik, die für uns ganz wichtig ist, wenn die Strahlenschutzgesellschaft die Führungsrolle auf diesem Gebiet weiter einnehmen will, dann müssen sich ihre Mitglieder aktiv für diese Technik einsetzen und sozusagen da ja, aktiv sich dafür aussprechen. Und dann kommt der schöne im Original, to paraphrase an old adage, let's put our mouth where our money is. Nicht? Oder auf Deutsch, nicht? Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Und das war ja auch immer in meiner Erfahrung, das, was ich auch in Seibersdorf erlebt habe und anderswo, die Strahlenschützer, die sind immer für die Kernenergie eingetreten. Nicht? Weil ohne Kernenergie haben sie keine Zukunft. Nicht? Und ja, also das war für mich motivierend. Und ich habe ja das letzte Mal vorgetragen, wie man begründen kann und begründen muss, dass auch niedrige Strahlendosen Spätschäden verursachen. Man weiß ja, dass hohe Strahlendosen tödlich sein können. Da gibt es einen Schwellenwert. Darunter gibt es ein paar Symptome vielleicht oder gar keine Symptome. Aber noch bei einer bestimmten hohen Dosis werden so viele Zellen in den Organen so stark geschädigt, dass sie teilungsunfähig sind. Und bei sehr hohen Dosen wird zum Beispiel das Darmepithel so geschädigt, dass es sich nicht mehr regeneriert. Und da stirbt dann der bestrahlte Organismus, ob das jetzt eine Ratte oder ein Mensch ist, Säugetiere, nach wenigen Tagen unter schrecklichen Symptomen, blutigen Durchfall und ähnliche Sachen, Erbrechen, blutiges Erbrechen und ähnliches. Wenn die Dosis geringer ist, dann kann sich das Darmepithel wiederum regenerieren. Man stirbt nicht so kurz danach, sondern das rote Knochenmark ist so geschädigt, dass der Nachtransport an roten Blutkörperchen nicht funktioniert und sozusagen das Blutbild sich dramatisch verschlechtert und nach einigen Wochen sterben die Betroffenen. Das ist auch nach Tschernobyl passiert, trotz Knochenmarktransplantationen und allerhand verzweifelter Versuche, die Menschen zu retten. Und dann wird eben argumentiert sehr oft, dass man sagt, ja, und wenn jetzt die Dosis noch geringer und noch geringer und noch geringer ist, ja, also dann fallen vielleicht die Haare aus, aber die kommen wieder und es gibt Hautrötungen und solche Sachen, das vergeht alles wieder. Aber diese hohen Dosen, die verursachen das, was man die akuten Strahlenschäden nennt, die rasch nach der Bestrahlung auftreten. Die Spätschäden, die man auch stochastische Schäden nennt, nämlich statistisch erfassbar, die gehen auf Schädigung einzelner Zellen zurück. Also eine Keimzelle, die genetisch verändert ist, aus der sich dann ein neuer Organismus bildet, der hat dann in allen Zellen diesen Defekt. Und das sind eben Langzeitschäden. Und es gibt eben eine Klasse von Schäden, Punktmutationen zum Beispiel eben, oder anderes. Man kann heute wahrscheinlich aus Kenntnis der Epigenetik noch viel mehr Möglichkeiten aufzeigen, wie strahlinduzierte Schäden entstehen können. Aber jedenfalls ist da völlig klar, das ist ein statistischer Effekt. Und da hat sich eben gezeigt, dass es eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung gibt. Verdoppelung der Dosis verdoppelt die Zahl der später auftretenden genetischen Defekte. Da gibt es eine reiche wissenschaftliche Literatur dazu. Ja, und wir kommen jetzt zu der Frage, welche ethischen Aspekte treten da auf bei der Atomenergie? Für mich war eben die Niedrigstrahlung zunächst einmal das wichtige Thema. Und ich habe Ihnen ja, glaube ich, auch erzählt, wie ich motiviert wurde. Der wissenschaftlich-technische Direktor hat einmal im Rundfunk erklärt, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig, mit Strahlung heilt man Krebs. Und das ist natürlich eine üble Irreführung, weil Krebs heilt man sozusagen nicht mit Strahlung, sondern man schädigt mit Strahlung das Karzinom möglichst konzentriert und bringt sozusagen das Karzinom um, aber schädigt natürlich auch die Organe rundherum. Aber im Falle eben einer akuten Krebserkrankung kann man die möglichen Spätschäden durch Strahlung, die auch wieder Krebs sein können, vernachlässigen, weil da geht es um den jetzt akuten Krebs, den man möglichst schädigt. Ja, und für mich war eines eben auch entscheidend, eine Überlegung, wenn man jetzt sagt, ja, die erhöhte Strahlenbelastung erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass in der bestrahlten Bevölkerung als Spätschaden Krebs auftritt oder in kommenden Generationen eine unheilbare Erbkrankheit. Aber das lässt sich nie zuordnen, dass man sagt, dieser Krebs, der ist ein Strahlenkrebs, der ist sozusagen von der Strahlung, die nach Tschernobyl wirksam geworden ist, entstanden. Das geht nicht, weil der Krebs schaut genauso aus wie jeder andere Krebs. Und man muss davon ausgehen, dass es gibt ja eine spontane Häufigkeit an Krebs, spontan, das sozusagen ohne erkennbare äußere Einwirkung. Und da muss man eben davon ausgehen, da ionisierende Strahlung genetische Schäden erzeugt, sowohl in Keimzellen, dann werden sie auf spätere Generationen übertragen, die Schäden, oder in Körperzellen, dann kann sozusagen eine geschädigte Körperzelle dann, wenn der Impuls zur Teilung kommt, sich sozusagen aus der Kontrolle herausbegeben und weiter teilen. Da spielt das Immunsystem natürlich auch eine große Rolle dabei, aber es gibt keinen Zweifel, da gibt es dicke Bücher drüber, wie eben Strahlung und die Spätfolge Krebs linear miteinander verbunden sind. Und da wurde eben auch immer diskutiert, eine Geschichte erzähle ich Ihnen vielleicht noch dazu. Das war, glaube ich, im Jahr 71 im WIFI, im Wirtschaftsförderungsinstitut, war eine Kernenergieinformationsveranstaltung, wo unsere prominenten Kernenergie-Gurus aufgetreten sind. Und da hat man immer ausländische Gäste auch vortragen lassen, die erklärt haben, wie fortschrittlich und großartig die Atomenergie ist. Und da war ein Professor Otto Hug aus München, Strahlenmediziner. Und damals hatte ich schon die Schriften eines amerikanischen Strahlenmediziners, John Goffman, der innerhalb der amerikanischen Atomenergieorganisation gearbeitet hat und ein biologisches Programm begonnen hat. Und er hat all die wissenschaftlichen Argumente zusammengetragen, dass eben auch Niedrigstrahlung Strahlenspätschäden verursacht in Form von Krebs. Und Goffman und sein Mitarbeiter Templin haben ausgerechnet, wenn die höchst zugelassenen Strahlendosen tatsächlich einwirken auf die Bevölkerung, dann würden in den USA innerhalb von 30 Jahren würde die Krebshäufigkeit um, glaube ich, 5 bis 10% zunehmen. Das waren 16.000 bis 32.000 zusätzliche Krebsfälle pro Jahr. Und das hat man natürlich gar nicht gerne gesehen. Und dieser Professor Hug, damals im Wirtschaftsförderungsinstitut, hat ihm gesagt, ja, wenn Goffman und Templin recht haben, die haben bei hohen Dosen, haben sie diese Korrelation zwischen Strahlendosis und Krebshäufigkeit gefunden und haben das verlängert bis zum Nullpunkt hinunter. Und diese Extrapolation ad absurdum, die ist halt problematisch. Wenn das stimmen würde, hat er gesagt, wenn Goffman und Templin recht hätten, dann müssten im Schwarzwald müsste da eine erhöhte Krebssterblichkeit sein, weil dort eine erhöhte Strahlenbelastung ist. Ich habe Ihnen das letzte Mal erzählt, dass das auch ein Propagandaschmäh war, weil wir haben selber nachgemessen, im Schwarzwald, in der Stadt, im Ort Menzenschwand, der immer erwähnt wurde als der Ort mit der hohen Strahlenbelastung, dort war keine erhöhte Strahlenbelastung, sondern im Wald, auf dem Abraum vor den alten Uranstollen. Ja, also es hat an und für sich nicht gestimmt. Aber jedenfalls der Professor Hug hat eben gesagt, ja, also das kann nicht stimmen, was diese Extrapolation, niedrige Strahlendosen müssen unschädlich sein, weil wenn sie nicht unschädlich wären, müsste im Schwarzwald eine erhöhte Krebssterblichkeit sein. Und ich war damals noch als junger Akademiker sehr autoritätsgläubig und vorsichtig und zurückhaltend, aber in der Pause habe ich den Professor Hug angesprochen und habe gesagt, ja, das ist ein interessantes Argument. Aber gibt es Studien, die zeigen, dass im Schwarzwald keine erhöhte Krebssterblichkeit ist? Nein, die gibt es nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber wie können Sie dann behaupten, es müsste im Schwarzwald eine erhöhte Krebssterblichkeit sein, wenn man das gar nicht untersucht hat? Man kann ja nicht annehmen, dass im Schwarzwald die Krebstoten auf der Straße herumliegen. Nein, daraufhin hat er nichts mehr gesagt, der Herr Professor Hug. Ja, also ich habe mir gedacht, jetzt habe ich ihn widerlegt, ja. Aber in seinem Schlusswort hat er das Argument wiedergebracht. Und da war mir dann klar, dass manche Apologeten irgendeiner Technik ein Argument nicht deswegen vorbringen, weil sie von der Richtigkeit überzeugt sind, sondern von der Wirksamkeit. Also das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Ich habe da mit ihm noch länger korrespondiert, mit dem Professor Hug, habe es aber aufgegeben dann. Also solche Erfahrungen macht man. Und für mich ist dann eines klar gewesen. Im Einzelfall kann man nie nachweisen, das ist von dieser oder jener Quelle, sondern das geht nur statistisch. Und jetzt ist für mich dann die Frage gewesen, macht es ethisch einen Unterschied? Wenn, also das ist einmal die erste ethische Frage, darf man in Abwesenheit eines Schwellenwertes der Strahlenwirkung Grenzwerte festsetzen? Und das ist so ein ganz allgemeines Thema in der politischen Ökologie. Die Festsetzung von Grenzwerten, die ist nie rein wissenschaftlich, sondern da spielen die wirtschaftlichen Interessen immer hinein.
Sie haben mal erzählt von so einem, weiß nicht, ob ich oder so, dass man ablegt, wenn man Wissenschaftler ist.
Wie?
Wenn man als Wissenschaftler arbeitet an einer Universität, dann legt man so einen Schwur ab, oder? Haben Sie mal erzählt, so eine Art.
Naja, wenn man die Promotion, bei der Promotion.
Ich frage mich, kann man Wissenschaftler nicht darauf, also dafür irgendwie zur Verantwortung ziehen, dass wenn sie nicht auf Argumente reagieren, sie verpflichten sich doch eigentlich dazu, oder?
Ja,
Also,
Verantwortung ziehen nicht, weil das, man kann, sagen wir so, ich habe ja da eine reiche Erfahrung, in der Hinsicht. Ein häufiger Irrtum ist der, dass jemand, der ein Wissenschaftler ist, sagen wir ein Top-Physiker, dass der dann Dinge erzählt, für die er gar nicht kompetent ist. Aber weil er ein Wissenschaftler ist, ist das eine wissenschaftliche Aussage. Ne? Und da muss man dann eben nicht sagen, ja, der ist ein Wissenschaftler und was der sagt, das stimmt, sondern muss man sagen, ja, kann der das gut begründen? Hat er gute Argumente? Also das ist das Entscheidende. Wenn man jemand mit
ja.
dem Anspruch auftritt, ich bin ein Wissenschaftler und ich bin gut und die mir widersprechen, das sind Pseudowissenschaftler, dann hat er sich selber disqualifiziert. Um das geht's, dass wir einen Diskurs führen müssen, der wertschätzend sachlich ist. Wo man für jede Aussage eine gute Begründung liefern kann. Da kann dann der andere sagen, na Moment, aber die Begründung schon her, diese Arbeit hat die und die Schwachstellen, das kann man eigentlich gar nicht behaupten.
Ja, genau.
Also zum Beispiel, ein Beispiel. Wir haben ja viele Diskussionen geführt im Rahmen der Auseinandersetzung zu Zwentendorf. Und einer unserer Hauptgegner war der damalige wissenschaftlich-technische Leiter des Kernforschungszentrums, das war der Professor Hans Grün, ein eloquenter Mensch. Auf Wienerisch steht man sagen, der hat ein Goschen wie ein Schwert. Ich habe ihn bewundert, früher mal, nicht? Aber dann habe ich also er war unglaublich publikumswirksam und hat seine Gegner immer heruntergemacht, hat es bei mir auch probiert, das ist ihm aber dann nicht so wirklich gelungen, muss ich dazu sagen. Und der Grün hat zum Beispiel erklärt, also bei der Kernenergie Zwentendorf wird die höchste Strahlenbelastung, die im Umfeld sein wird, 1 Millirem pro Jahr. Das ist ungefähr ein Hundertstel der natürlichen Strahlenbelastung. Und wenn also diese Leute wie der Peter Weiß dagegen das Kernkraftwerk sind, dann müsste man eigentlich dafür eine Absiedelung des Waldviertels sein, weil dort eine viel höhere Strahlenbelastung ist als woanders. Ne? Also solche Argumente sind da gekommen. Oder wenn eben, was ich vorhin schon erzählt habe, also dass auch niedrige Strahlendosen, dass die genetische Effekte erzeugen. Ja. Da war ein Kollege in Seibersdorf, der Professor Dr. Altmann, und der hat dann öffentlich widersprochen und hat gesagt, ja, der Weiß, der verschweigt ihnen, dass es Reparaturprozesse gibt, genetische Reparaturprozesse, Genetic Repair. Ja, und er forscht ja da, nicht? Auf dem Gebiet. Und sozusagen die Behauptung, niedrige Strahlendosen würden den Menschen genetisch schaden, das ist falsch, weil es gibt Repair und er forscht ja darüber. Ja, daraufhin habe ich gesagt, er soll mir seine Arbeiten schicken. Ja. Da habe ich dann so ein Backel Reports gekriegt und eine Methode hat er gehabt. Da hat er Tritium markiertes Thymidin, hat er auf Gewebskulturen gegeben und hat die bestrahlt und dann hat man Autoradiographie gemacht und hat gesehen, aha, da wird was eingebaut. Ja, also es gibt da irgendwas Reparaturartiges. Ja, also wie ich gesagt habe, wer soll mir seine Arbeiten schicken? Ja, welche Arbeiten wollen Sie? Na, die beweisen, dass Niedrigstrahlung für den Menschen genetisch unbedenklich ist. Und dann hat er mir diese schmalen Arbeiten geschickt, die nur sagen, zeigen, dass es da einen Einbau gibt. Und natürlich gibt es eine reiche Literatur über genetische Reparaturprozesse, aber da gibt es immer wieder auch, dass die Reparatur nie hundertprozentig sein kann. Sie können sich jetzt vorstellen, wenn es eine Biosynthese gibt, ein Chromosom spaltet sich auf und da gibt es jetzt einen Defekt, also eine Strahlenwechselwirkung und eine molekulare Veränderung. Da kommt das Reparaturenzym gar nicht mehr dazu, weil der Defekt wird schon weiter. Also es gibt Untersuchungen über genetische Reparatur, die zeigen bei Bakterien zum Beispiel, wenn man sie eine bestimmte Zeit nach der Bestrahlung an der Vermehrung hindert, indem sie kalt stellt zum Beispiel, dann kann ein Teil des Effekts reduziert werden, aber nie der ganze. Also es bleibt immer ein nicht reparierter Teil über. Und all die Versuche, die gezeigt haben, dass niedrige Strahlendosen genetische Effekte haben, die haben ja trotz vorhandener Reparaturmechanismen diese Effekte gezeigt. Also der nicht reparierte Anteil ist dosisproportional. Und dann es gibt verschiedene Typen von Reparaturmechanismen. Es gibt dann auch welche, die Doppelstrangbrüche von der DNS reparieren können. Und die werden auch in der wissenschaftlichen Literatur als error-prone bezeichnet, also fehleranfällig. Weil da ist nicht ein intakter Strang da, an dem sich der Neugebildete orientiert, sondern da sind beide durchgerissen und werden zusammengeflickt und da kann ruhig ein Stückchen fehlen zum Beispiel. Also, und da kann man dann sagen, gerade dieser Reparaturmechanismus, der kann dafür verantwortlich sein, dass ein Schaden bestehen bleibt, der ohne den Reparaturmechanismus irrelevant gewesen wäre, weil die Zelle sich einfach nicht vermehrt hätte. Also, Sie sehen an diesem Beispiel, wie schlampig Wissenschaftler auch argumentieren, dass der eben sagt, ja, er arbeitet dran, er hat da etliche Papers produziert und daher ist er berufen auszusagen, dass niedrige Strahlendosen unschädlich sind.
Genau. Und das ist genau meine Frage. Also, weil die wissenschaftliche Methode ist eigentlich alles andere als schlampig. Die wissenschaftliche
Ja, die
Methode.
Aussage, die Aussage, die er darauf stützt, die ist nicht, also er kann seine
Ich weiß,
Aussage.
aber ich meine im Allgemeinen, also wir werden ausgebildet zu Wissenschaftlerinnen und lernen die wissenschaftlichen Methoden, die die Wissenschaft dazu befähigen, Aussagen zu machen, sind alles andere als schlampig im Ideal. Und wenn jetzt jemandem nachgewiesen werden kann, dass er schlampig arbeitet, kann er dann nicht irgendwie die Lizenz quasi entzogen werden zum wissenschaftlichen Arbeiten?
Na, das kann man nicht, aber es wäre wichtig, dass Scharlatane keine Karriere machen. Also da müsste es so funktionieren, dass die Kollegenschaft wachsam ist und eben ihm die Fehler nachweist. Und da gehört ein offener Diskurs dazu. Und nicht, dass man Leute jetzt, die irgendeiner These widersprechen, dass man
Ja.
die heruntermacht.
Aber ist das nicht, da ist es auch ein bisschen problematisch, dass wir uns immer weiter spezialisieren. Also ich glaube, der Kreis derer, die an einer Hochschule, an einem Institut irgendwie dann sich gegenseitig widersprechen können, wird auch immer kleiner. Das ist, glaube ich, den Eindruck. Also wir, oder? Das
Ja,
hat sich
glaube
einfach.
ich auch, ja.
Wie soll man es dann noch also korrigieren?
Naja, man muss, nämlich ganz wichtig ist eines, glaube ich, dass ein Wissenschaftler über seine Wissenschaft nachdenkt, über die Bedeutung seiner Wissenschaft im System Ganzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jemand jetzt nicht verabsolutiert. Ich habe ja auch genannt als ein Beispiel Reduktionismus. Wenn jemand, der zum Beispiel jetzt gentechnisch arbeitet und sagt, und jetzt eine Sorte zum Beispiel entwickelt, die mehr Ertrag hat, dass er sagt, das ist ein Beitrag gegen den Welthunger. Ja, ist es nicht, weil der Welthunger, der ist nicht, beruht nicht auf zu wenig Nahrung, sondern auf zu wenig Kaufkraft der Ärmsten. Und um das geht es einfach, dass man versteht, welche Rolle meine eigene Expertise in dem ganz komplexen Gesamtgefüge hat. Nicht? Welche Aussagekraft oder welche, ich habe ja, als ich mit meinem Freund das Buch Radioaktivität und Umwelt geschrieben habe, da haben wir ja eine große Menge von wissenschaftlichen Arbeiten ausgewertet. Und jetzt ist natürlich oft so, dass in irgendeiner Arbeit steht irgendwas Interessantes drinnen, aber die Implikation davon eben auch nicht. Also als ich zum Beispiel im Reaktorzentrum gearbeitet habe, war viel Geld dafür ein Projekt der Lebensmittelbestrahlung. Und das war damals schon für jeden Stahlbiologen völlig klar, dass das eine äußerst problematische Geschichte ist, weil in den komplizierten chemischen Molekülen, die in Nahrung drin sind, ist eine solche Flut von strahlenchemischen Veränderungen möglich, dass man gar nicht alle neuen Substanzen, die da entstehen, nach ihrer Toxizität oder so irgendwie einschätzen kann. Ja, und ich habe damals, als dieses Projekt gestartet worden ist, habe ich auch eine Literatur in die Hand bekommen über genetische Effekte, wenn man Drosophila, die Essigfliege, mit bestrahltem Futter füttert. Kann das die Genetik verändern? Und in Seibersdorf hat man eben Ratten gefüttert mit bestrahltem Fruchtsaft als Modell für bestrahlte Lebensmittel und hat eben nur histologische Untersuchungen gemacht, keine genetischen. Und da war mir eigentlich völlig klar, das ganze Projekt ist eigentlich, selbst wenn da herauskommt, es ist harmlos, sagt es nicht, dass es harmlos ist, weil man die genetischen Aspekte nicht berücksichtigt hat. Also, und ich habe dann ja auch erlebt, wie die Wissenschaft der Politik ihre Ergebnisse verkauft. Aber das führt vielleicht viel zu weit. Ja, na gut, jedenfalls, ja, vielleicht doch auch. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe bei Versuchen mittun müssen, die im höchsten Maße unsinnig waren. Nicht? Da hat man Mäuse bestrahlt mit einer letalen Dosis, wo nach 30 Tagen alle sterben. Ne? Und eine Gruppe hat man mit Psychopharmaka behandelt, und zwar mit so einer hohen Dosis, dass die fast bewusstlos waren. Und von dieser Gruppe haben ein paar überlebt. Ja? So, das muss vor der Bestrahlung gemacht werden. Unser Chef, der Strahlenschutz, Leiter des Strahlenschutzinstituts, der hat bei Vorträgen erklärt, also Strahlung ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand eine hohe Strahlendosis kriegt, dann geben wir ihm das Mittel und es ist alles wieder in Ordnung. Also völlig absurd. Und also in der Praxis wird derartig Schindluder getrieben mit der Wissenschaft und das habe ich halt mitbekommen. Gut, also zurück zu den ethischen Fragen der Kernkraft. Wie gehen wir mit dem Problem anonymer Gesundheitsschäden um? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn ich weiß, dass eine bestimmtes Agens, ob das jetzt Strahlung ist oder irgendeine Chemikalie, Spätschäden verursacht, wo ich aber im Einzelfall nie sagen kann, dieser eine Schaden ist auf das zurückzuführen und daher gibt es Regressansprüche und so. Wie geht man mit dem um? Nur weil es nicht nachweisbar ist, muss man es da nicht berücksichtigen. Und ich habe mir damals Folgendes überlegt. Stellen Sie sich vor, also damals hat man gesagt, ja, die Atomenergie, too cheap to meter, zu billig, dass man überhaupt da Zähler verwendet, das kann man den Leuten gleich so geben. Und ich habe Ihnen auch erzählt, dass die Gesundheitsministerin, die damals die erste Umweltministerin war, auf die Frage, wie man verantworten kann, Menschen zu nichtmedizinischen Zwecken zu bestrahlen, nur damit man Atomkraftwerke bauen kann, hat sie gesagt, es ist eine Tatsache, dass sich der Energieverbrauch alle 10 Jahre verdoppelt und danach müssen wir uns richten. Also das kann auch nicht die. Und da habe ich mir Folgendes überlegt, was wäre, wenn eine außerirdische Macht zu der Menschheit sagt, pass auf, ihr wollt ja mehr Energie haben, wir beamen euch da Energie, so viel ihr wollt. Und wir verlangen von euch jedes Jahr, was ich, 100 Leute, weil wir wollen euch eure Physiologie und das untersuchen. Wir garantieren, das ist ziemlich schmerzfrei, was wir da mit euch machen. Müsst halt mit Los bestimmen, ne, dass da halt ein paar Menschenopfer gebracht werden. Das würde die Situation wahrscheinlich dramatisch ändern, weil dann würde auf einmal sagen, Moment, also heuer, wer ist da aus Österreich da auf den Mars geschickt worden? Ja, da eine Mutter von 5 Kindern und da ist das und das. Und dann würde man ganz tragische Schicksale haben und dann würde man sagen, ja, brauchen wir wirklich diese Energie, dass wir da jetzt Menschen opfern? Und nur weil es anonym sind, weil man nicht sagen kann, der ist das Opfer, der ist das Opfer, machen wir das ganz locker. Also das war Denkübung.
Wissen Sie, woran ich regelmäßig scheitere, ist so ein bisschen, ist für mich der Widerspruch, dass die Menschen auf der einen Seite, also Ihr Beispiel, was Sie ja gerne nennen, von der Frau, die sagt, dass unser Energiebedarf sich alle 10 Jahre verdoppelt. So, und daraus dann schließt, dass wir das ändern müssen, oder dass wir darauf reagieren müssen. Und sie traut sich zu, also dieses Problem zu lösen. Also den Energiebedarf dran zu schaffen. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum sie sich nicht zutraut, als Mensch die Gesellschaft eingehen und sich selbst irgendwie zu verändern, dass dieses Faktum des steigenden Energiebedarfs sich verändert.
Ja,
Das
das
ist,
ist, das ist ja
also
genau.
da auf der einen Seite ist immer gesagt, der Mensch ist frei und er ist so fähig und kann alles. Und auf der anderen Seite, wenn es dann um die eigene Veränderung und um eine Anpassung geht, da ist er dann irgendwie hilflos und das finde ich, sorry.
Naja, aber das ist ein Kernproblem. Ne? Dass die meisten eben sagen, ja, das, so ist es heute, halt, das ist die Realität und was kann ich da schon machen? Ein Psychologe, Wolfgang, in der Zeit damals, also Anfang der 70er Jahre, war man als Warner vor der Atomenergie ein verlachter Außenseiter. Ja, also wenn man so Sachen gesagt hat, naja, also lasst sehen, das kommt mir vor, wie die Leute gegen die Eisenbahn protestiert haben. Ne? Das war eines der Argumente. Ich habe dann auch natürlich gelernt, so Argumenten zu entgegnen und gerade eben das Eisenbahn-Protestierer-Argument, da habe ich dann darauf Folgendes geantwortet. Ja, es gab damals sogar Ärzte, die behauptet haben, wenn man schneller als 20 Stunden oder 30 Stundenkilometer sich bewegt, wird man krank. Ja, die haben sich geirrt. Waren Gesundheitsexperten. Was kann man daraus schließen? Dass Fortschritt jederort harmlos ist oder dass Experten sich irren können. Also das war mein Argument auf das Eisenbahn-Argument. Aber jedenfalls, ja, und damals war man natürlich immer ganz glücklich, wenn man eine gescheite Stimme gefunden hat, die eigenen Argumente auch unterstützt hat. Und da ist mir ein Buch von Wolfgang Schmidbauer untergekommen, einem Psychologen, und das Buch hat geheißen Homo consumens vom Kult des Überflusses. Und der Schmidbauer hat ihm geschrieben, wenn man uns sagt, dass eine Verdopplung des Elektrizitätsverbrauchs nur mit Kernenergie möglich ist, dann ist das kein Argument für die Kernenergie, sondern gegen die Verdopplung des Energieverbrauchs. Ne? Also genau das haben ja viele gesagt, nur sozusagen die Macht und das Geld und die Politik, die waren auf der anderen Seite, um das geht's. Also das ist so, also das ist einmal jetzt dieser Aspekt, dass man sagt, na ja, also nur weil man im Einzelfall nicht die Ursache-Wirkungs Folge festmachen kann, ist es aber ethisch nicht unbedenklich, nicht? Weil wenn man kann sich ungefähr ausrechnen, wie viele Tote es da gibt. Und da fällt mir jetzt vielleicht auch gleich was ein. Wir kommen eh gleich jetzt dann zu Tschernobyl. Und jetzt sozusagen ein Vorgriff. Nach Tschernobyl hat ein prominenter Vertreter der Weltgesundheitsorganisation im internationalen Fernsehen Folgendes gesagt: Ja, es ist überregional, ist jetzt die Strahlenbelastung erhöht, aber sozusagen unterhalb der Gefährlichkeitsschwelle. Ja, was heißt das? Weiß man nicht. Und natürlich ist die Krebssterblichkeit, wird erhöht sein, aber man muss ja schließlich bedenken, dass die Menschen nicht unsterblich sind. Und ein prominenter Strahlenmediziner, der immer wieder als Experte bei Gerichtsverfahren um Atomkraftwerke und bei Anhörungs Verfahren anwesend war, ja, Jacobi, der hat auch nach Tschernobyl gesagt, sterben müssen wir schließlich alle. Und wer an Strahlenkrebs stirbt, kann nicht mehr an etwas anderem sterben. Also das ist, so könnte sich auch ein Meuchelmörder verteidigen, der sagt, Moment, ich habe keinen Unsterblichen umgebracht. Der hätte ja sowieso sterben müssen, der ist halt früher gestorben. Ne? Und eh ziemlich schmerzlos. Ne? Also bitte, lasst mich doch in Frieden. Der von mir erwähnte Professor John Goffman, den ich sehr geschätzt und verehrt habe, der hat das in einer sehr schönen Art dieses Thema auch besprochen. Der hat gesagt, ja, also er hat noch einem Vortrag hat einer seiner Kollegen von der Atomenergiekommission gesagt, also Jack, was du da erzählst, dass da die Strahlung die Leute umbringt, das ist eigentlich, das ist nicht schön. Ne? Die Leute sterben halt ein bisschen früher. Ne? Und daraufhin hat der John Goffman gesagt, man kann durch die Strahlung, jeder Mensch hat nur ein Leben. Man kann doch die Strahlung nicht deswegen verharmlosen, weil sie den Menschen nicht zweimal umbringen kann. Also kann einen Menschen einmal umbringen. Und er hat dann eben auch gesagt, er ist gegen Mord mit dem Messer genauso wie gegen Mord mit einem Gewehr. Und wenn man eben mit Strahlung Leute umbringt, ist das halt auch nicht moralisch einwandfrei. Ja, und da ist dann eben auch immer wieder diese Rechtfertigung gekommen, ja, die natürliche Strahlenbelastung, also wenn man so geredet hat wie ich, hat man gesagt, ja, der Herr Weiß verschweigt Ihnen, dass es ja die Strahlung null gar nicht gibt. Es gibt ja eben die natürliche Strahlung, die ist im Waldviertel viel höher als in Wien. Und wenn man das so genau machen müsste, müssten wir das Waldviertel absiedeln. Und in manchen Gegenden ist die Strahlenbelastung noch viel höher und so weiter. Und solange wir innerhalb der Streubreite der natürlichen Strahlung bleiben, solange ist doch das alles kein Problem. Nicht? Weil die Menschen, und das hat auch ein Nuklearmediziner in einer öffentlichen Anhörung von sich gegeben. Wir selbst sind ein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass die natürliche Strahlung human und ohne jedes Risiko ist. Ja, wir sitzen da. Nicht? Und das ist auch so ein schönes Argument, was, ja, das stimmt ja, nicht? Aber es stimmt eigentlich nicht. Weil genauso gut könnte man sagen, wir selbst, die wir da sitzen, sind ein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass der Autoverkehr human und ohne jedes Risiko ist, dass Mord und Totschlag ohne jedes Risiko ist, weil wir sitzen da und haben es überlebt. Ja? Aber es sind viele, die eben Krebs, Leukämie oder was anderes bekommen aufgrund der natürlichen Strahlung. Das ist ein DNA-Teil, der spontan auftretenden Spätschäden verursacht. Also die natürliche Strahlung kann keine Rechtfertigung sein. Und ich habe immer gesagt, weil ja oft eben auch erklärt wurde, ja, das ist physikalisch genau dasselbe, ob die Strahlung jetzt von einer Atomkraftwerk kommt oder aus dem Kosmos, das ist genau dasselbe. Ja, das ist, mag physikalisch weitestgehend ähnlich sein. Es gibt aber natürlich ganz andere Wirkungsmechanismen auch, weil radioaktive Stoffe gehen in den Stoffwechsel ein, werden in manchen Organen akkumuliert. Ich habe schon das Radium erwähnt, das in Knochen sich festsetzt und ähnliches. Und der Unterschied ist nämlich der, der liegt in der Verantwortung für die Folgen. Nicht? Für einen Künstler, natürlichen Waldbrand kann ich gar nichts, für einen Blitzschlag kann ich auch nichts. Aber wenn ich jetzt sage, die Natur, ja, ich mache das, was die Natur macht und zünde jetzt einen Wald an, ja, dann bin ich ein Verbrecher. Nicht? Und kann mich nicht damit rechtfertigen, dass die Natur ja dasselbe macht. Die Natur ist gnadenlos und geht über Myriaden von Leichen. Wenn ein See austrocknet, wenn ein Wald brennt, wenn ein Vulkan ausbricht. Ja, aber das kann, der Mensch kann ja, der ist für sein Tun verantwortlich und das macht den gewaltigen Unterschied aus. Man kann mit der Natur, wenn sich jemand auf die Natürlichkeit beruft, dann ist das keine ethische Rechtfertigung, sondern erklärte Verantwortungslosigkeit.
Es gibt noch ein anderes Argument, oder? Auch die Tatsache, dass nur weil es eine bestimmte Dosis an Strahlung gibt, heißt das nicht, dass man erhöhen kann ohne Probleme.
Eben,
Also
ja,
eine
richtig,
Strahlung.
richtig. Nicht? Und man kann auch nicht ein Übel mit einem anderen rechtfertigen und sagen, was ich jetzt, bei der Chemie passiert ja auch das und das. Ja, da redet man dann über die Chemie, aber jetzt redet man über die Strahlung. Nicht? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann geht es natürlich auch darum, Schaden-Nutzen-Abwägungen werden ja da immer ins Treffen geführt. Und ich erinnere mich noch in der frühen Atomenergie-Literatur, da gab es einen ganz prominenten amerikanischen Wissenschaftler, den Merrill Eisenpat, und der hat zum Beispiel Folgendes gesagt: Eine informierte Öffentlichkeit wird freudig sozusagen eine radioaktive Verseuchung der Umwelt in Kauf nehmen, wenn damit greifbare positive Effekte verbunden sind, also zum Beispiel billige Energie. Ne? Und dann wurde gesagt, ja, und natürlich wird man dann auch mehr Geld investieren müssen in die Forschung, wie man Lebensmittel von Strahlung befreit oder ähnliche Sachen. Ne? Und da habe ich immer dann auch gedacht, mein Gott, jetzt gibt es auch damals schon viele Menschen, die sich nicht einmal die normalen Lebensmittel leisten können. Und jetzt wollen wir da etwas machen, Probleme in die Welt setzen und denen dann hinten nachlaufen. Ne? Also es gab so erschütternde Projekte, die wir im Reaktorzentrum in der Bibliothek in den diversen wissenschaftlichen Berichten nachlesen konnten. Zum Beispiel Project Hope. Wie geht man mit so stärker radioaktiven flüssigen Abfällen um? Naja, also eine billige Methode, eine Methode, Project Hope. Gruben ausheben mit Pappe, mit Dachpappe gegen das Grundwasser abdichten, mit Schotter füllen und da kann man dann die radioaktiven Flüssigkeiten hineinpumpen. Und Das erhitzt sich, verdunstet zum Teil, aber ringt an den, kondensiert an dem Kies wieder. Und ja, und das ist recht günstig. Dann Probeversenkungen von schwachaktiven Abfällen in der Nordsee. Und wenn man sich den Report genau durchgelesen hat, bestand die Probe und die Aufgabe eigentlich darin, herauszufinden, wie hoch sind die Kosten pro Fass, wenn ich das einfach in der Nordsee verklappe. Ne? Also das waren die Versuchsversenkung und ähnliche Geschichten, wo dann wirklich die Haare zu Berg stehen und sagen, also bitte, sowas kann doch nicht erlaubt sein. Ja, und da ist es jetzt natürlich auch klar, dass man sagt, ja, also wenn ich jetzt Vorteile und Nachteile abwägen kann, ist das ja ganz schön, aber da geht es ja um lange Zeiträume. Und wie kann ich die Interessen der nachfolgenden Generationen bei der heutigen Schaden-Nutzen-Abwägung überhaupt berücksichtigen? Ist das überhaupt gerechtfertigt, wenn ich jetzt da der Nachwelt eben irgendwelche schweren Probleme hinterlasse? Und ich habe Ihnen vielleicht auch schon erzählt, eine Aussage, die ich immer wieder auch erzähle. Als ich einmal mit einem Atombefürworter, einem Professionellen diskutiert habe und dann gesagt habe, ja, wie kann man ja verantworten, der Nachwelt diese unglaublichen Probleme zu hinterlassen, war seine Antwort, ich würde es gar nicht gerne haben, wenn meine Kinder in einer Welt aufwachsen, wo es keine Probleme mehr zu lösen gibt. Und da muss man sagen, also da hört sich auch wirklich alles auf, weil ich glaube, wenn man sie fragt, sie würden nicht Danke sagen, dass sie endlich eine Lebensaufgabe haben, nämlich sich um Atommüll kümmern zu müssen. Ja, also das sind so Fragen. Und die andere jetzt, die letzte, da, wie sicher ist sicher? Das sogenannte Restrisiko, über das da immer diskutiert wurde. Und da hat man immer mit kunstvollen Berechnungen, da hat es die Rasmussen-Studie gegeben, eine Fehlerbaumanalyse, wo man eben Vergleiche macht, verschiedene Techniken und dann hat man eben ausgerechnet, ein schwerer Unfall in einer Atomanlage, der kann im Durchschnitt nur alle 10.000 Jahre einmal passieren und so weiter. Ne? Und mit solchen Sachen hat man dann auch argumentiert. Und da ist dann immer wieder auch das sogenannte Null-Unendlich-Dilemma aufgetreten. Nämlich, wenn ich jetzt sage, Risiko ist immer Schaden mal Schadenspotenzial mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Nicht? Und wenn ich jetzt sage, die Eintrittswahrscheinlichkeit, die ist so klein, dass sie fast null ist, ja, dann ist auch das Risiko null. Und wenn ich aber sage, dass der Schaden ist so gewaltig, der ist eigentlich so gut wie unendlich, den darf ich überhaupt nicht haben, ja, dann kann die Wahrscheinlichkeit kann fast null sein, dann wird es auch unendlich. Also wenn ich eine winzige Zahl mit unendlich multipliziert, kommt unendlich raus. Und wenn ich eine noch so große Zahl mit null multipliziere, kommt null raus. Also dieses Null-Unendlich-Dilemma, das zeigt eben, es kommt darauf an, ob ich das die Gefahr als unakzeptabel groß, das Potenzial als unakzeptabel groß einstufe oder das Risiko als vernachlässigbar klein. Und da hat es immer auch endlose Diskussionen drüber gegeben. Ja, das haben wir schon behandelt, ob wir künftig lebenden Menschen das aufbürden dürfen. Ja, jetzt kommen wir zu Tschernobyl. Das mache ich kurz. Ich habe mich mit dem Thema ziemlich intensiv auseinandergesetzt, weil nach Tschernobyl sind aus der Ukraine oder auch aus Russland eben Gruppen durch Europa gereist und haben für die Opfer von Tschernobyl auch Geld gesammelt. Und bei einer dieser Gruppen war ein Ingenieur dabei, Juri Andrejew, und mein Freund Bernd Lötsch hat den eingeladen. Und ich habe mit Juri Andrejew ein paar Projekte gemacht. Juri Andrejew war ziemlich lange in Tschernobyl mitten in diesen also in dem Abwicklungen, Aufräumarbeiten nach dem Unfall beschäftigt und hat unglaubliche Erfahrungen gesammelt. Und wir sind gemeinsam, haben wir Veranstaltungen gemacht mit der ABC-Abwehrschule des Bundesheers, also die auch mit Atomunfällen und solchen Sachen zu tun haben. Und jedenfalls habe ich jahrelang mit dem Juri Andrejew intensiv Kontakt gehabt. Er ist leider vor 1,5 Jahren verstorben. Also das ist ein dramatischer Unfall gewesen. Einer der Reaktoren, der ist explodiert. Das war am 26. April 1986. Ich gehe da aber jetzt nicht auf die Details ein. Wenn Sie das interessiert, kann man da sehr ins Detail gehen. Aber es war jedenfalls ein Test, der vorgeschrieben war, der darauf abzielte, herauszufinden, wenn der Reaktor schnell abgeschaltet werden muss. Braucht man aber immer noch Strom, um die Kühlsysteme in Schwung zu halten, weil bei einem Reaktor, auch wenn die Kettenreaktion unterbrochen wird, die Nachzerfallswärme der Spaltprodukte, die hochradioaktiv sind, die Nachzerfallswärme macht immer nur so 6% am Anfang aus von der Vollleistung. Und wenn man nicht kühlt, dann fangen die an, sich gewaltig zu erhitzen, die Brennelemente, und können dann schmelzen und dann kann allerhand passieren. Und dieser Test, der hat eben zum Ziel gehabt, herauszufinden, ob der Schwung, die kinetische Energie der Turbine beim Abschalten, ob die noch so lange für die Stromerzeugung reicht, bis die Notstromdieseln voll in Gang sind. Also, und dieser Test, der wurde gemacht, und bei diesem Test haben die Operateure einen Fehler gemacht, aber Fehler, sie haben gegen die Betriebsvorschriften zwar verstoßen, aber sie haben nicht ahnen können, was da passiert. Das hat man ihnen nicht gesagt, das haben die Konstrukteure zwar gewusst, aber es ist dann bei einer Schnellabschaltung ist der Reaktor explodiert. Das ist Und dann daneben ist die Stadt Pripyat, die, glaube ich, 80.000 Einwohner hat die gehabt. Und da hat der Reaktor hat gebrannt. Ja, das ist ein graphitmoderierter Reaktor. Da hat es eine Feuersäule gegeben und die Leute sind dort noch spazieren gegangen an dem Tag. Und erst mit Verzögerung hat man dann eine Evakuierung gemacht. Und damals in der Sowjetunion war ja sozusagen, hat es ja keinen Widerspruch gegeben. Sind die Busse vorgefahren aus Kiew und man hat gesagt, ja Leute, einsteigen, nehmt euch das Notwendigste mit. Haustiere sind nicht mitzunehmen. Ihr seid in ein paar Tagen wieder zurück. Jetzt hat man den Hunden und den Katzen hat man Wasser und Futter hingestellt und ist auf Nimmerwiedersehen abgefahren. Und eben mit 1,5 Tagen Verspätung. Später ist dann diese Stadt Pripyat, die eigentlich relativ wohlhabend war, weil die Leute dort besser bezahlt waren als dort haben die Reaktorbetriebsmannschaften gelebt und auch Arbeiter, weil zwei weitere Blöcke im Bau waren. Die Leute waren dort relativ gut bezahlt und man hat dann professionell diese Stadt ausgeplündert. Da sind Leute mit LKW vorgefahren, irgendwo in einen Hinterhof, in ein Haus eingebrochen, haben dann in der Feuerwand, haben es dann ein Loch gemacht und haben von der Stelle einen ganzen Häuserblock ausgeräumt mit Einrichtungen und allerhand Geräten, ob das Fernseher oder anderes war. Es war zum Teil natürlich radioaktiv verseucht und es ist dann irgendwo verscherbelt worden. Also es hat unglaubliche Geschichten gegeben. Und die Folgen waren natürlich ganz vielschichtig. Man hat zunächst einmal, hat man gar nicht gewusst, was passiert. Also die Operateure, die haben keine Ahnung gehabt, was da passiert. Und dann ist man erst drauf gekommen, ja, Moment, da ist eine Feuersäule und so weiter. Ja, was machen wir da jetzt? Und da sind dann Hubschrauber angefordert worden und die haben dann Blei und Sand und verschiedene Chemikalien abgeworfen und versucht, in dieses Loch da hineinzutreffen. Und die Hubschrauber-Mannschaften, die sind alle kurzfristig, also nach wenigen Wochen sind die alle verstorben gewesen. Juri Andrejew ist dort dann später hingekommen und der hat eben auch erzählt, ja, also als erstes hat man dort gar nicht messen können, die Strahlenbelastung, weil die Geräte alle viel zu empfindlich waren. Die waren alle auf Vollausschlag. Und der eine Strahlenschützer, der da mit dabei war bei der Gruppe, wo Juri Andrejew angereist ist, der hat nach der ersten Messung ist er sofort desertiert. Der ist gleich getürmt. Also es hat dort natürlich gewaltige Effekte gegeben. Eine radioaktive Verseuchung, die aber ungleichmäßig war, weil natürlich ein Teil dieser Aerosole oder Ruß und Ascheteilchen, die sind natürlich mit dem Wind auch vertragen worden und runtergeregnet. Und es gab Stellen in der Nähe des Unglücksreaktors, die viel schwächer verseucht waren als manche mit in, was ich, 100, 200 Kilometer Entfernung. Aber man hat nach den Vorschriften eines Atomkriegs, hat man eine kreisförmige Sperrzone mit 30 Kilometer errichtet. Und ja, also es hat sich natürlich da sehr viel herausgestellt, was man zum Teil eh auch weiß, nämlich, dass bei so einem Industrieunfall man zunächst ja gar nicht genau weiß, was passiert ist. Und die Zuständigen, die versuchen auch den sozusagen die Kunde des Schadens relativ zu begrenzen. Also es ist nicht so, wenn da irgendeine Kleinigkeit, normalerweise oft irgendeine Kleinigkeit, unangenehm ist, da gibt es jetzt ein Notsignal oder sonst was. Da versucht man das immer, möglichst den Deckel drauf zu haben und zu sagen, ja, also wahrscheinlich ist es eh nicht so schlimm und es wird nicht gleich nach außen eine Warnung gegeben, Achtung, wir haben da jetzt eine Panne, Achtung, ihr müsst vielleicht schon Alarmvorkehrungen treffen, sondern man glaubt immer, na, vielleicht kann man das doch noch begrenzen. Und so dauert es immer lange, bis so eine Katastrophe in ihrem vollen Umfang überhaupt sichtbar wird für die Allgemeinheit. Und so ist es da auch passiert. Ja, also, und da hat eben zum Beispiel der Ministerpräsident Boris Tscherbina, der war der Meinung, nachdem er die erste Schadensmeldung gekriegt hat, dass da eine schwere Panne ist, ja, das muss repariert werden, das Werk. Nicht? Also man hat eben nicht gesagt, sofort, Leute, Pripyat, Pripyat evakuieren, sondern na, der muss so rasch wie möglich muss der Reaktor wieder repariert werden. Nicht? Und das war dann auch ein Grund für die Verzögerung. Also allein diese ganze Unsicherheit, dass man gar nicht noch weiß, was ist da eigentlich wirklich passiert. Das sind so Dinge, die eigentlich immer wieder bei großen Katastrophen auftreten können. Ja, man hat den Graphitbrand löschen wollen und hat dann, und rückblickend kann man das in aller Klarheit sagen, es wäre wesentlich gescheiter gewesen, alles abzusiedeln und in aller Ruhe vorzugehen. Man hat aber, und den ganzen Komplex stillzulegen, das wäre wichtig gewesen, dass man die anderen Reaktoren stilllegt auch. Und dann, was Julija Andrejew eben auch erklärt hat, wäre es ganz wichtig gewesen, es sind ja bei dieser Explosion die Brennelemente, die auch, da hat es eine überschießende nukleare Kettenreaktion gegeben. Auf dem Dach sind zerplatzte Brennelementröhren gelegen und Kernbrennstoff ist herumgelegen. Also, und solche Fragmente sind dann auch in weiterer Umgebung gewesen oder kleinere Stücke, jedenfalls Teilchen, die irre stark strahlen und die hätte man gezielt lokalisieren und einsammeln müssen. Also dort, wo wirklich die starke Bestrahlung ist, das einsammeln. Stattdessen hat man die weiteren Blöcke, es war ja der Block 4, den 1er und den 2er, den hat man weiter betrieben. Das sind immer zwei Blöcke so zusammengebaut gewesen. Anstatt dass man eben gewartet hat, hat man so rasch wie möglich alles wieder in Betrieb nehmen wollen, was nicht kaputt ist, und hat mit Baggern, hat man die Oberfläche sozusagen weggeschoben. Und Juli Andrejew hat gesagt, ja, eines seiner Erfolge war, also zuerst hat man das einmal ganz brutal nur ein bisschen verbuddelt, die Oberfläche, und hat aber dann die Strahlenbelastung nur unwesentlich verringert. Und es waren unglaubliche Strahlenbelastungen. Juli Andrejew hat mir erzählt, so eine Digitaluhr, da sind die Ziffern in kurzer Zeit verblasst, wohin die LCD-Anzeige. Und also er ist als erster auf das Dach hinaufgeklettert. Er war dann der, der die lebenden Roboter aufs Dach schicken musste. Ja, da gibt es ja ein Foto auch, glaube ich. No. Ja, also da sieht man die sogenannten Liquidatoren, die haben einen Schurz gehabt, großen Fetzen um den Mund, Brillen und haben den Schutt, den radioaktiven Schrott, der da oben auf dem Dach war, haben sie in das Explosionsloch hineingeschaufelt. Ja? Und ich war, wie erwähnt, schon mit Julia Andrejew bei der ABC-Abwehrschule des Bundesheers. Und da hatte eine Oberst, Schützenhöfer heißt er, glaube ich, der hat so etwas geringschätzig und abfällig gesagt, ja, also das ist ja menschenverachtend, was ihr da gemacht habt. Da hätte man doch Strahlenschutzanzüge, hätte man doch da verwenden müssen. Was hat der Juli Andrejew da gesagt? Haben wir gehabt, Strahlenschutzanzüge, aber die waren unbrauchbar. Warum? Ein Strahlenschutzanzug, der schützt vor Kontamination, also dass man jetzt mit radioaktiven Partikeln sich nicht verseucht. Atemschutzgerät, Helm, das Ganze ist schwer, klobig, Bleisohlen und so weiter. Da ist man ziemlich unbeweglich und hat eine sehr eingeschränkte Sicht. Und das war unmöglich, das zu verwenden, weil dort Kernbrennstoff herumgelegen ist. Und da war es wichtig, dass man einen schnellen Sprung machen kann. Weil wenn man mit diesem Strahlenschutzanzug, der einen zwar vor Kontamination schützt, aber eben nicht vor der direkten Strahlung, wenn man da nicht genau aufpasst und dann auf so einen Kernbrennstoff draufsteigt, ist der Fuß auf jeden Fall verloren und der Körper so geschädigt. Also der Praktiker hat den Theoretikern gesagt, Leute, ja, aber haben wir gehabt, aber war unbrauchbar. Und ja, und bevor eben die Liquidatoren aufs Dach geschickt worden sind, war der Julian Drejew allein oben, weil er war ja der, der die Leute dann raufschicken muss, hat er sich umgeschaut, wie schaut es da oben aus, hat Proben nehmen wollen. Und da ist ein Asphaltdach oben gewesen mit Kies und durch die Hitze war das geschmolzen. Und auf den Stiefeln ist ihm das zum Teil bicken geblieben. Ja, er ist auf einer wackeligen Feuerleiter, die schon ein bisschen herausgerissen war, ist er raufgeklettert und hat dann gesagt, er war ganz geschockt da oben und hat das Gefühl gehabt, ja, wieso stehe ich da jetzt herum allein? Wo sind die Leute, die bei früheren Unfällen dabei waren? Und da gibt es eben ein Buch, das ich kürzlich gelesen habe, im Majak-Komplex, wo Atomwaffen produziert worden sind und Reaktoren waren, ist in den frühen 50er Jahren, ist da ein Lagerbecken von radioaktiven Abfällen explodiert und da sind auch etliche Ortschaften sind evakuiert worden und da hat es also Katastrophen Übungen und was ich was gegeben. Und da hat eben Juli gemeint, wo sind die Leute, die da Erfahrung haben? Er steht da laum. Und dann hat er gemerkt, was da für Zeug an seinen Stiefeln biegt, ist schnell wieder runtergeklettert und hat die Stiefeln an einem 5 Meter langen Strick hinter sich nachgezogen, weil die so stark verseucht waren. Er hat überlebt und ist mit über 80 Jahren ist er gestorben dann. Er hat auch Lungenkrebs gehabt und hat ihm einen Lungenflügel genommen. Aber er war einer von denen, der gesagt hat, er war ein Profi. Er sagt nicht, was er abgekriegt hat. Es war ein militärischer Einsatz und er stellt sich nicht als Opfer hin.
Hat er nicht, der war doch desertiert, oder?
Na ja, nicht.
Nein, nicht.
Er nicht, ein Strahlenschützer. Er war Diplom-Ingenieur. Er ist für den Einsatz, ja, warte, ich kann ihn eh vorführen, den Juli.
Du vorhin hast du, wer in der Reaktor gewandt hat, sind die anderen über gewaltig?
Moment, ich höre offenbar schon schlecht, bitte etwas lauter.
Weil das die anderen Blöcke mit dem waren,
Ja,
nachher.
die hat man so, ja, die waren nicht sofort im Betrieb. Das war eine der Aufgaben des Julian Drejew. Weil man muss jetzt vorstellen, nach dieser Explosion, die anderen waren ja auch im Betrieb, ist in die Lüftungskanäle, ist überall die Radioaktivität reingesaugt worden. Also es mussten Kilometer von Lüftungsschächten mussten gesäubert werden.
Okay,
Und
das heißt, die anderen sind schon abgeschaltet.
ja, die hat man sicher dann abgeschaltet. Wann genau, kann ich Ihnen nicht sagen, aber man hat sie dann rasch wieder in Betrieb genommen. Und mir hat der Julian Drejew eben seine Uhr gezeigt, da war er ganz stolz drauf. Also, das ist der Juni. Eine Uhr hat er gehabt, war ein Segler, hat bei einer Moskau-Regatta den ersten Preis gewonnen, eine Uhr, und die war ihm sehr ans Herz gewachsen. Und da hat er gesagt, schau dir die Uhr an der habe ich 6 Stunden dekontaminiert. Also 6 Stunden hat er an der Uhr gearbeitet, bis sie einigermaßen entseucht war. Und er hat gesagt, schau, du musst dir Folgendes vorstellen, dekontaminieren. geht so vor sich, stell dir vor, du schüttest über irgendetwas Tinte drüber. Und dann machst du das sauber und da darfst du keine Spur mehr von der Tinte sehen. Dann ist es dekontaminiert. Nicht? Und jetzt stellen wir uns ein poröses Dach vor, mit porösen Dachziegeln. Nicht? Ein Baum. Oder eine andere Geschichte, die ich auch in dem Zusammenhang öfter erzähle. Wir haben ja nach Tschernobyl das heißt die österreichische Anti-AKW-Bewegung, hat viele Veranstaltungen gemacht, wo wir darauf hingewiesen haben, wenn es in der Nachbarschaft oder irgendwo einen Atomunfall gibt, wo dann eine radioaktive Wolke kommt und es regnet und so weiter. Was ist da zu tun? Im Ernstfall sind wir da wirklich hilflos. Und daher muss man schauen, dass man diese katastrophenträchtigen Anlagen sozusagen außer Betrieb nimmt. Und da hat eine Aktivistin hat beim Zivilschutz angerufen und hat gesagt, ja, was soll ich machen, wenn ich mit meinem Hund in eine radioaktive Wolke komme? Ja, ist kein Problem, da gehen sie unter die Brause mit dem Hund. Ja, und jetzt diese Frau, die Eva Marschalek heißt sie, die hat einen Bernhardiner gehabt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie schütten einen Kübel Tinte über einen Bernhardiner. Und dann gehen Sie mit ihm unter die Brause und heraus und sagen, Moment, jetzt muss ich ihn einmal rasieren komplett. Aber die Haut ist da auch noch tintig, ein Bimsstein. Ja, was ist bei den Augen, was ist bei den Wimpern, was ist bei der Nase, was ist bei den Pfoten? Wir können sie nicht dekontaminieren, Bernhardiner. Das geht nicht. Und der Juli hat ihm auch erzählt, und die Leute, ein Igel war ein nettes Tier, aber nach Tschernobyl war das eine mögliche radioaktive Bombe, so ein Igel. Und anderes mehr. Und die Menschen haben alle ihr Leben eingeteilt in die Zeit davor und die Zeit danach. Also es hat sich da wirklich Dramatisches zugetragen in Tschernobyl und ich komme jetzt dann gleich. Aha, ja.
Was ist jetzt? Genau.
Moment. Das ist der sogenannte Elefantenfuß. Das ist das, was da an radioaktiven Material mit dem ganzen Zeug, was man hineingeschmissen hat in den Reaktor. Das ist geschmolzen und ist ins Untergeschoss. Man hat dort die wildesten Ma Sachen gemacht. Man hat einen Tunnel drunter gemacht und man hat gekühlt da unten. Und das Ganze war möglich in der damaligen Sowjetunion. Da sind tausende Spezialisten hingekommandiert worden. Da sind die Materialien, die knapp und kostbar waren, die sind ohne Rücksicht auf die Folgen, sind die abgezogen worden aus der normalen Wirtschaft und dort hineingepulvert worden. Geräte, also zum Beispiel hat Juli Andrejew auch erzählt, die ersten Fahrzeuge, die dort aktiv waren, irgendwelche Bagger oder sowas, die waren in Kürze unbrauchbar, weil der radioaktive Staub, der wurde angesaugt und der wurde dann über den Luftfilter, zum Teil auch in das Öl hinein, transportiert. Und man hat dann schon kurze Zeit später sich nicht mehr annähern können an so ein Fahrzeug. Und da haben sie als erstes einmal spezielle Luftfilter konstruiert und gebaut. Also viele, viele Dinge gemacht, weil man mit völlig unvorhergesehenen Situationen konfrontiert war. Und seine Idee und sein Wunsch war eigentlich, dass man eine internationale Katastrophenmannschaft aufstellt, Weil wenn es irgendwo anders wiederum einen Unfall ähnlicher Form gibt, dass man aus den Folgen von Tschernobyl lernt und technische Entwicklungen dann hat, die man im Ernstfall anwenden kann. Und da war auch der Direktor der Internationalen Atomenergieorganisation, das war der Hans Blix damals, der war auch in Tschernobyl und Juli hat ihn versucht zu überzeugen, dass die IAEA so eine Katastropheneinsatztruppe braucht. Und ja, das war interessant für Blix, aber passiert ist es nicht, weil das wäre natürlich auch ein Signal gewesen an die Öffentlichkeit, Atomkraftwerke können katastrophale Pannen erleben und das will man natürlich nicht. Da ist gescheiter, man deckt die ganze Geschichte wieder zu. So. Ja, und dann hat man eben den Sarkophag gebaut. Da drinnen im Sarkophag hat es wild ausgeschaut. Man hat dann mit Kunststoff hat man versucht, also alles Staubige zu binden da drinnen und hat dann eben diesen Sarkophag drüber gebaut, der von Anfang an aber nicht dazu gedacht war, das dicht zu dichten, sondern nur mal abzuschirmen. Die Stadt Pripyat ist natürlich verlassen worden. Es waren gewaltige Gebiete, waren strahlenverseucht. Etliche Millionen sind betroffen worden. Und da sieht man jetzt, wie sich diese Wolke ausgebreitet hat. Und dort, wo es geregnet hat, wo gerade die radioaktive Wolke drüber gezogen ist, dort hat es natürlich lokal auch eine Verseuchung gegeben. Und hier sieht man eben die Bodenbelastung mit Cäsium 137 in Österreich. Also da in Österreich, dort wo es geregnet hat, sind die Belastungen natürlich stärker gewesen. Und hier haben wir damals ausgerechnet, als erstes wurde einmal das Vieh von der Weide genommen. Das war damals gerade im Frühjahr. Das wäre Da hätte schon die Weidesaison beginnen können. Aber da war eben das Radiojod mit 8 Tagen Halbwertszeit, war da der bestimmende Faktor. Und da hat dann ein Berater der österreichischen Bundesregierung in Nuklearmedizin gesagt, ja, das ist eigentlich alles kein Problem, weil die Halbwertszeit ist 8 Tage und wenn ich das Gemüse halt ein paar Wochen einfrieren oder so, dann ist das eh vorüber, die Radioaktivität. Aber da hat er das Cäsium 137 vergessen, das dem Kalium ähnlich ist. Und das hat eben, wie gesagt, das hat 30 Jahre Halbwertszeit und nicht 8 Tage. Und das hat dann noch jahrelang Probleme gemacht, weil im Wald, in den Nadeln der Nadelbäume, die einige Jahre lang ja am Baum bleiben, hat sich das auch absorbiert. Nebel oder Regen hat die Blätter kontaminiert. Und ja, das fällt dann ab im Herbst und in der Laubstreu ist dann die Radioaktivität stark. Pilze, die Laubstreu aufarbeiten, die sind auch stark belastet gewesen. Und heute kann man noch in diesen stärker belasteten Gegenden, kann man immer noch erhöhte Cäsium-137 Werte nachweisen. Und jedenfalls hat es damals eine Reihe von einschneidenden Maßnahmen gegeben. Ja, vielleicht erzähle ich das auch nur kurz. Also, als die Meldungen gekommen sind, da in der Ukraine ist ein Atomkraftwerk, das hat eine Panne gehabt und da ist Radioaktivität rausgekommen. Aufgefallen ist es den Schweden bei einer Atomanlage, die haben auf einmal gemessen erhöhte Radioaktivität und haben geglaubt, das ist von ihnen, aber dann haben sie gesehen, na, das ist nicht von uns, das ist nicht in der Anlage, sondern außerhalb. Und ja, also das, Und mich hat eben, ich habe mir damals gedacht, mein Gott, schrecklich, die Menschen da noch bei so einem Unfall, was die mitmachen. Ja, wir sind halt weit vom Schuss, Gott sei Dank, aber die Leute dort sind, denen geht's schlecht. Ja, dann hat mich ein Kollege angerufen und gesagt, du, hör mal, das ist, hör mal den Geigerzähler. Duck, 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 duck. Und jetzt meine Fußsohlen, Schuhsohlen. Daraufhin habe ich mir auch Messgerät geholt aus dem Institut und habe bei mir zu Hause gemessen, vor dem Haus, und da war es eben auch genauso. Eine Wischprobe, da habe ich dort leicht genieselt gehabt in der Nacht, das war Anfang Mai, habe ich mit einem Filterpapier der Windschutzscheibe von einem Auto so eine Wischprobe gemacht. Und da ist das Messgerät bis zum Anschlag gegangen. Und also es war durchaus auch in Wien, wo wenig los war, war es stark messbar, die Strahlung. Und da hat sich dann natürlich sehr viel getan an Maßnahmen. Große regionale Unterschiede in der Verseuchung waren Weideverbot im Grünland, Vernichtung von Lebensmitteln. Es ist auch Milch ist vernichtet worden. Und man hat da eben Folgendes gemacht. Es gab da natürlich Grenzwerte für die Milch. Und man hat dann oft stärker bestreute Milch, belastete mit wenig belasteter, so lange gemischt, bis man unter dem Grenzwert war. Was natürlich schlecht war. Man hätte die stark verseuchte, man hätte dichter messen müssen und jetzt von irgendeiner Alm oder sowas oder irgendeiner begrenzten Zone die Milch, die wäre vielleicht sehr stark radioaktiv verseucht gewesen, die hätte man ausscheiden müssen. Weil bei der Strahlung, das ist jetzt eine Argumentation, wo Sie nachdenken müssen, der Spruch, Dilution is no solution for pollution, also Verdünnung ist keine Lösung von Belastung, ist bei der Strahlung besonders klar. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Man kann, es gibt den Begriff der Bevölkerungsdosis. Wenn man Einzelpersonen bestrahlt, und das Ganze jetzt dann zusammenzählt, dann sagt man, dieses Kollektiv hat die und die Dosis an Mein-REM oder Mein-Sievert abbekommen. Und da kann man dann sagen, ab so und so viel Mein-Sievert gibt es einen Krebstoten, einen tödlichen Krebsfall. Wenn ich jetzt eine kleine Gruppe mit sagen wir, ich habe jetzt radioaktive Lebensmittel, ja, und gebe das der kleinen Gruppe, die hat jetzt eine hohe Strahlenbelastung. Das Risiko ist relativ hoch für jeden Einzelnen, dass er eben eine Spätfolge nach sich zieht. Wenn ich die gleiche Lebensmittelmenge jetzt verdünne auf das Zehnfache und gebe es einer zehnfach größeren Bevölkerungsgruppe, dann ist das Einzelrisiko ein Zehntel. Aber die Zahl, die Bevölkerungsdosis bleibt gleich. Und die Zahl der Spätschäden bleibt da eben auch gleich. Ganz grob statistisch eben gesehen. Das heißt, wenn ich eben verdünne, dann belaste ich sehr viel mehr damit. Und daher ist es keine Lösung. Jetzt, es ist zwar eine Lösung insofern, dass man sagt, jeder hat ein geringeres Risiko, aber die Gesamtzahl an Spätschäden ändert sich nicht, wenn ich die Radioaktivität auf mehr Personen verteile. Ja, Warnung vor Spielen in Sandkisten. Und da war jetzt etwas ganz Wichtiges. Ich war ja damals bekannt durch verschiedene Club 2-Sendungen und so weiter als ein Kritiker der Atomenergie, der sich auch auskennt mit diesen Fragen. Und ich war damals im Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz und dort ständig das Telefon geläutet. Und da bin ich von früh bis oft 10 oder 11 am Abend, bin ich nicht bin ich nicht vom Telefon weggekommen und da haben mich besorgte Leute angerufen. Ja, also ich habe jetzt eine Reise nach Polen, was soll ich tun? Habe ich gefragt, bitte Entschuldigung, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 60. Sage ich, ja, Sie werden wahrscheinlich keine Kinder mehr haben wollen und daher ist das genetische Risiko für Sie vernachlässigbar. Machen Sie die und die und die Sachen und habe ihn beruhigen können. Oder eine Frau ruft mich an und sagt, ja, ich bin am so und so vielten dort und dort in den Regen gekommen und habe da sicher ein bisschen Erstrahlung abgekriegt und ich bin jetzt draufgekommen, dass ich schwanger bin. Was soll ich tun? Ist das gefährlich? Ja, da habe ich ein bisschen nachgedacht, ein bisschen gerechnet und dann gesagt, ja, das Risiko, dass Sie ein geschädigtes Kind gebären, das ist so winzig klein, dass Sie da wirklich sich keine Sorgen machen müssen. Und so weiter und so weiter, ja. Und, oder ich habe einen Schrebergarten und ich habe Gemüse da für meine Enkelkinder. Was soll ich tun? Und ich sage, bitte kratzen Sie alles Bewuchs weg von den Beeten und dann vielleicht die oberste Erdschicht vorsichtig abtragen und unter Gebüsch oder unter Bäume in irgendeinem Winkel hin. Und da werden Sie dann wieder strahlenfreie Karotten züchten können und ähnliches. Ja, das war alles möglich. Und dann hat jemand die schöne Idee gehabt, naja, es sind nur einige Leute, die da Vertrauen genießen und Bescheid wissen. Da gibt es auch den Dr. Sator, einen Kinderarzt. Und da wurde eine Veranstaltung gemacht, der Dr. Sator und ich sind am Podium gesessen und die Leute aus dem Publikum haben Fragen gestellt. Und wenn jetzt eine Frage war, wo ich mit reinem Gewissen sagen könnte, bitte kein Problem, das brauche ich keine Angst haben, waren einige empört, wie ich beschwichtige. Und da hat man schon gesehen, die Einstellungen sind verschieden. Und wenn jetzt die offizielle Information zu diesen Problemen, wenn die jetzt, wie soll man sagen, sehr risikoreiche Betonung gehabt hätte, dann wären manche Leute ausgeflippt und hätten, wären in Panik gekommen. Jetzt hat man eher beschwichtigt natürlich. Und gesagt, na, es ist bitte keine Panik und so weiter. Und da waren dann natürlich einige Leute wirklich zu Recht erbost, dass man beschwichtigt und die Gefahr herunterspielt. Und es ist auch klar, dass jemand, der, wie soll man sagen, sich ungesund ernährt und raucht und sauft und so weiter und dem, also der seine Gesundheit mit Füßen tritt, dass man dem sagt, pass auf, aber um ein paar Millirem zu vermeiden, musst jetzt das machen. Ne? Das ist in dem Fall völlig widersinnig. Aber Leute, die gesundheitsbewusst sind, die sich gesund ernähren und weiß Gott was alles machen oder ihre Kinder mit vollem Einsatz gesund ernähren, ja, für die ist es wichtig, dass man sagt, dass auch die Lebensmittel vermeiden und so weiter. Ja, ich sehe, die Zeit ist früh, aber ich mache die Folie noch fertig. Es war, die Menschen sind eben verschieden. Informationen, die unbekümmerte Leute problembewusst machen, die verursachen bei besorgten Menschen Panikstimmung. Nicht? Also es gibt dickfällige Leute, die sagen, ja, wieso, nicht? Die Sonne scheint und riechen da nichts, hören da nichts. Ja, wo soll da die Gefahr sein? Alle leben wir noch. Ne? Wenn man sagt, pass auf, so und so, dann sind andere. Ja, und die Verharmlosung, die passiert natürlich vor allen Dingen deshalb, weil die Behörden ja hilflos sind. Die können ja nicht wirklich was machen. Ne? Die können sagen, ja, bitte bleibt zu Hause. Und ernährt sich so und so, vermeidet das und jenes. Ja, das nächste Mal setzen wir da fort, weil Juri Andreev hat eben auch zu Recht gesagt, die Strahlenschutzvorschriften in solchen Katastrophenfällen, die sind in Österreich ausschließlich sozusagen auf Verbotsseite, dass man sagt, das darf man nicht, das, 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 aber nicht proaktiv, dass man sagt, wie gehen wir gegen diese Verseuchung vor? Was können wir an Maßnahmen machen, um die Gefahren überhaupt zu verringern? Und da werden wir dann das nächste Mal noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ja, ich bitte um Entschuldigung, dass ich über die Atomenergie so viel rede. Aber ich glaube, es ist ein Thema, das wir noch nicht hinter uns haben. Ja, damit danke für Ihre Aufmerksamkeit.